HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Das Einmalige am Bauhaus ist natürlich das ungeheure künstlerische Potenzial, das dort versammelt wurde.
Also wohnlich und gemütlich sollte das Haus nicht sein. Das war damals auch nicht die Absicht, sondern dieser Gedanke, ganz rationell zu wohnen.
Das ist natürlich ein komischer Widerspruch. Einerseits hebt man sozusagen den Mythos Bauhaus aufs Museumstablett und andererseits sagt man mit diesem gestalterischen Erbe, so in der Lebenspraxis will man nicht allzu viel zu tun haben.
Wichtig wäre mir, dass man eben nicht bloß die historischen Objekte jetzt zelebriert, sondern dass man tatsächlich sich fragt, was das Bauhaus wirklich war.
Das ist also dieser Gedanke des Gesamtkunstwerks Architektur, der am Beginn des Bauhauses steht.
Man kann sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte, es ist auch ein Mythos, es ist aber zum Teil auch ein uneingelöstes Versprechen. Die Idee sozusagen einer volksnahen und den Massen gegebenen vernünftigen Umweltgestaltung, die ist doch nach wie vor nicht eingelöst.
Für welche Altbauwohnungen werden derzeit die wahnsinnigsten Mondpreise aufgerufen? Schauen Sie in die Immobilienseiten. Das sind die Gründerzeitbauten. Architektur aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, vor dem Bauhaus. Was dessen Paten Walter Gropius wahrscheinlich bitter aufstoßen würde, wollte der doch die gründerzeitlichen Stadtviertel umbauen und etwas ganz Neues schaffen. Etwas, das wir heute als Trabantenstädte verachten. Aber der verengte Blick auf diese Wohnmonster wird Gropius und seinen Epigonen selbstverständlich nicht gerecht. Sonst hätte das Bauhaus, seine Architektur und das dazu entwickelte Design nicht einen solchen Siegeszug um die ganze Welt angetreten. Das Bauhaus ist nämlich der wichtigste deutsche Beitrag zur Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ausgangspunkt war vor 100 Jahren die kleine Residenzstadt Weimar, die auch der ersten deutschen Republik den Namen gab. Und beinahe wäre ja der Architekt Gropius zu uns nach Frankfurt gekommen, aber dann zog er doch lieber nach Dessau. Frankfurt ist dennoch eine wichtige Stadt für modernes Bauen geworden, was in den zahlreichen Ausstellungen zur 100-jährigen Geschichte des Bauhauses, die dieses Jubiläumsjahr prägen, eine Rolle spielt. Natürlich auch in dieser Ausgabe des Tags über 100 Jahre Bauhaus. Und so reisen wir jetzt von Thüringen bis nach Nigeria, ja? Ins westafrikanische Nigeria, zum Unicampus der Stadt Ife, wo man die Formensprache des Bauhauses nun wirklich nicht als erstes suchen würde. Wie die dorthin kam, verbindet die politische Geschichte der Weimarer Republik, die 1933 unterging, mit der Erneuerungsbewegung in der Architektur, deren Baumeister 1933 ins Exil gehen mussten. Und diese beiden Stränge, die sind so aufregend, so miteinander verknotet und auch so abgründig, wie die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts eben war. Von Weimar nach Nigeria. Damit fangen wir an.
Wer vom chaotischen und lauten Lagos, diesem 18 Millionen Moloch an der Südküste Nigerias, 4 Stunden mit dem Bus nach Norden fährt, landet in einer Oase. Eine Universität im Grünen. Bayo Amole ist Professor für Architekturgeschichte an der Universität von Ife.
Es ist wie ein Juwel, wo es sonst langweilig wäre. Ich wache morgens auf und stelle fest, ich bin umgeben von einer modernistischen Tradition. Und das ist keine, die man kennt, sondern was Besonderes. Sie ist genau für diesen Ort gedacht. Sie erzählt von unserer Identität. Und man ist Teil davon.
Begonnen kurz nach der Unabhängigkeit in den 60ern, vollendet erst in den 80er Jahren. Entworfen und gebaut von einem Bauhausschüler, Arié Charon. Sein Studium hatte er in Dessau noch bei Walter Gropius begonnen. Doch die eigentliche Inspiration zog er aus den Stunden bei Hannes Meyer, dem Nachfolger von Gropius. Ein Geist, der den Tel Aviver Architekten Zvi Ephrat fasziniert. Er dreht einen Film über den Campus.
Diese zweite Phase des Bauhauses ist viel rationaler. Auf eine gewisse Weise lehnten die Bauhäusler jener Zeit das künstlerische, das überdesignte Bauhaus der Anfangsjahre ab. Hannes Meyer zeigte auch ein besonderes Bewusstsein für klimatische Fragen. Er plante, was Menschen wirklich brauchen. Das ist auch Charons Herangehensweise.
Größte Herausforderung für das Bauen in den Tropen, das Wetter. Also feucht und heiß. Die Sonne erbarmungslos. Der Großteil der Seminarräume und Vorlesungssäle hat keine Fenster. Gekühlt wird durch einen Schornsteineffekt. In der Mitte haben viele Gebäude ein langgezogenes, offenes Atrium. Das Erdgeschoss wiederum ist meist offen, sodass ein natürlicher Luftzug entsteht.
Das hier wirkt modern, minimalistisch. Es erinnert an die neue Sachlichkeit. Aber auf der anderen Seite sehen wir hier auch die großen Gesten, große runde Formen, offene Wände, freitragende Dächer. Das kennen wir weder aus Europa noch aus Israel. Hier wurde eine neue Architektur geboren. Es ist wunderbar zu sehen, wie man das zurückverfolgen kann bis zur Bauhauslehre, wie es hier transformiert wurde.
Seminare und Vorlesungen finden in offenen Atrien, luftigen Zwischenräumen oder unter Vordächern statt. Wenn Bayo Amole von seinem Campus schwärmt, dann heißt es auch, dass es ihn nicht im geringsten stört, dass ein israelischer Architekt, ein Bauhausschüler kommen musste, um Nigerias größten Unicampus zu bauen. Und ja, natürlich hatte es eine politische Dimension damals. Israel suchte Verbündete in Afrika. Aber dennoch.
In our campus, Sharon is not viewed like that.
Ariel Sharon wird hier auf dem Campus nicht als Kolonisierer gesehen. Israel hatte seine eigenen Probleme. Es musste selbst neu aufgebaut werden. Und was haben wir hier? Ein Israeli, der in Deutschland studiert hat, der in Afrika gearbeitet hat. Das sagt etwas über die Universalität der Welt. Aber es erzählt auch etwas über die Universität als einem universellen Ort. Also, als koloniale Geste sehen wir diesen Campusbau hier überhaupt nicht.
Wladimir Balzer über die Bauhaus-Uni in Nigeria. Es ist die Geschichte der Emigration eines jüdischen Architekten aus Deutschland am Ende der Weimarer Republik. Beides, die architektonische Moderne und die erste deutsche Demokratie, die entstanden fast gleichzeitig und beide, die standen schnell unter politischem Beschuss. Professor Wolfram Püter, Fachmann für die Geschichte der Weimarer Republik an der Uni Stuttgart, guten Abend.
Guten Abend.
Der Architekt Walter Gropius gründete 1919 in Weimar eine Akademie, die er Bauhaus nannte, eine Schule für Architekten und Künstler. Aber schon ein paar Jahre später musste er nach Dessau umziehen. Die Rechten machten in Weimar nämlich Druck, auch in Universitäten und Akademien. War das von Anfang an ein Kulturkampf zwischen Modernisten und den Völkischen?
Zwischen den Völkischen und Modernisten ganz bestimmt nicht, denn die politische Kraft, die damals in Thüringen regierte, das war der sogenannte Thüringer Ordnungsblock, wenn Sie wollen, eine nicht-sozialistische bürgerliche Einheitsliste. Thüringen ist ein Sonderfall, weil hier die Konfrontation zwischen den Linksparteien und den sogenannten bürgerlichen Parteien besonders scharf war. Insofern geriet das Bauhaus sozusagen mitten in diese Konfrontation hinein, auch weil es in starkem Maße sich politisch exponiert hat. Also das Thüringer Biotop war ein besonderes Biotop. Die Nationalsozialisten selbst haben zwar ab 1930 in Thüringen erstmals Ministerämter inne gehabt, aber man sollte Thüringen jetzt nicht sozusagen zum Mikrokosmos des Nationalsozialismus werden lassen. Also insofern gab es sozusagen einen kulturellen Dissens zwischen einem konservativen Verständnis von Architektur und einem modernistischen Verständnis von Architektur. Aber das ist nicht das völkisch-rassistische Verständnis, das die Nationalsozialisten auszeichnete.
Gropius ging nach Dessau, weil das sozialdemokratisch regiert war. Wie stark war denn der Rückhalt in den ersten Jahren der Weimarer Republik für die Sozialdemokratie? Die stellte ja immerhin den ersten Reichskanzler.
Die Weimarer Republik ist keine Totgeburt gewesen, denn diese Republik konnte sich zumindest anfänglich auf drei große, starke politische Strömungen stützen. Die Sozialdemokratie ist sicherlich die stärkste dieser Strömungen gewesen. Aber daneben gab es auch in den ersten Jahren einen politischen Liberalismus, der gerade im deutschen Südwesten verankert war, aber auch einen politischen Katholizismus, der sich durchaus als Republik tragen verstanden hat. Und es wäre eine Verkürzung der Geschichte, wenn wir sozusagen die Weimarer Republik von Anfang an als eine im Untergang geweihte Demokratie bezeichnen würden. Also insofern stehen die Sozialdemokraten nicht alleine da, sie sind die stärkste und bis zum Schluss die treueste an der Republik hängende politische Kraft. Aber sie haben zumindest in den ersten Jahren mit dem Liberalismus und dem politischen Katholizismus Verbündete, die gemeinsam zum ersten Mal in der deutschen Geschichte einen demokratischen Volksstaat ausbauen möchten.
Deutschland hatte zwar im November 1918 die Monarchie abgeschafft, aber das politische System, die sozialen Verhältnisse, die blieben in Teilen, wie sie waren. Die Monarchie war weg, die sozialen Verhältnisse ähnlich noch wie unter der Monarchie. Und Gropius wollte preiswert und in Serie bauen, neuen Wohnraum für viele herstellen. Wie dringend nötig war das denn nach dem Ersten Weltkrieg?
Die Weimarer Republik, und das darf man nicht gering schätzen, bedeutet einen qualitativen Sprung, den Übergang in eine Demokratie, und das bedeutet, das Volk ist der demokratische Souverän. Zum ersten Mal wird in Deutschland eine Volksherrschaft institutionell implementiert. Das ist schon mal ein nicht gering zu wertender Tatbestand. Das zweite ist, dass die Weimarer Republik sich durchaus in einer bestimmten Tradition auch als Sozialstaat verstanden hat und den Sozialstaat ausgebaut hat. Gropius hat den Finger in eine Wunde gelegt. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es einen enormen Bedarf an Wohnraum, unter anderem, weil jetzt nach dem Ende des Krieges Familiengründungen nachgeholt wurden und deswegen die Nachfrage nach Wohnraum geradezu explodierte. Und es war die Weimarer Republik, die zum ersten Mal Wohnungspolitik zur staatlichen Aufgabe deklariert hat. Zum einen wurden die Mieten in gewisser Weise staatlich reglementiert durch das Reichsmietengesetz von 1922. Dann fand eine Wohnraumbewirtschaftung statt, also zweckfremd genutzter Wohnraum wurde entsprechend verteilt und ab 1925 ein staatlich geförderter Wohnungsbau wurde aufgelegt. Gropius selbst dachte eher an einen industriell gefertigten Massenwohnungsbau. Ob der unbedingt in ästhetischer Hinsicht heutzutage Bestand haben wird, das ist möglicherweise eine offene Frage.
Aber die Weimarer Republik hatte viele Feinde. 1933 mussten jüdische und nichtjüdische Architekten des Bauhauses emigrieren. Der antisemitische Hass, gehörte der auch schon in die Frühphase zur Weimarer Republik?
Antisemitismus ist in der Tat ein Kennzeichen der Weimarer Republik, was aber zumindest anfänglich auch damit zu tun hat, dass die Weimarer Republik die Judenemanzipation auf die Spitze treibt. Schon im Deutschen Kaiserreich waren jüdische Deutsche staatsbürgerlich gleichberechtigt, aber in die höheren Ämter der Politik gelangen sie erst durch die erste deutsche Demokratie. Das heißt, die erste deutsche Demokratie hat auch in der Politik ein jüdisches Gesicht, wenn wir beispielsweise an Walter Rathenau denken, den großen industriellen Schöngeist, der als Außenminister der Weimarer Republik in den frühen 1920er Jahren erfolgreich Deutschland wieder versuchte, zu einer gleichberechtigten Macht weltweit werden zu lassen und gerade deswegen den Hass der Rechtsradikalen auf sich zog und 1922 ermordet wurde. Also man kann sagen, dass die erfolgreich vorangetriebene Emanzipation der jüdischen Deutschen auch dazu geführt hat, dass der Antisemitismus angewachsen ist. Zum anderen, und das darf man auch nicht vergessen, die Weimarer Republik übernahm das schwere Erbe eines verlorenen Krieges. Mhm. Das Deutsche Kaiserreich hatte den Krieg verloren. Die Weimarer Republik musste die Hypothek in Gestalt der Kriegsniederlage und des Versailler Vertrages schultern. Und das führte dazu, dass, wie oft in solchen Situationen, es zu einer Reduktion von Komplexität kam und Schuldige gesucht wurden für die Kriegsniederlage und für den vermeintlich schmachvollen Frieden. Und in Gestalt der sogenannten Dolchstoßlegende, die durchaus differenziert zu sehen ist, boten sich eben auch und nicht zuletzt vermeintliche jüdische Hintermänner, die sozusagen Verrat am deutschen Volk begangen hätten, als Schuldige an. Also das ist ein sehr komplexes Phänomen, aber auch hier gilt, zumindest für die 1920er Jahre, ja, es hat Antisemitismus gegeben, aber eben auch die deutschen jüdischen Glaubens haben noch nie in der deutschen Geschichte einen solchen politischen Entfaltungsspielraum besessen und ihn aktiv in den politischen Parteien, in der Sozialdemokratie, im politischen Liberalismus vor allen Dingen genutzt. Und außerdem, was die deutsche Wissenschaft, was die Kultur, was die Literatur, was den Film anbelangt und eben auch die Architektur, noch nie haben deutsche jüdischen Glaubens in diesen Bereichen international so brilliert wie in den 1920er und noch in den frühen 1930er Jahren. Insofern war die Weimarer Republik auch eine Blütezeit der deutsch-jüdischen Kultursynthese.
Erläuterung des Stuttgarter Historikers Wolfram Büter. Besten Dank. Sie hören H2 der Tag kurz vor Beginn der zahlreichen Ausstellungen, Symposien und Museumsführungen, die dieses Jubiläumsjahr des Bauhauses markieren. Es wird 100 Jahre alt, ist Deutschlands wichtigster Beitrag zur Baukunst des 20. Jahrhunderts und heute noch fester Bestandteil der Lehrpläne von Architektur, aber auch von Kunststudenten in aller Welt. Denn wer von Gropius lernen will, der muss sich auch mit der Malerei des frühen 20. Jahrhunderts beschäftigen.
Oskar Schlemmer, die expressionistischen Maler Paul Klee und Wassily Kandinsky, der Architekt Walter Gropius. Sie alle gehörten zum sogenannten Bauhaus, das mehr war als nur eine Kunstbewegung. 1919 gründete der Architekt Walter Gropius als Leiter der Großherzoglichen Kunstgewerbeschule in Weimar das Bauhaus, eine künstlerische Lehranstalt mit avantgardistischen Ideen. So wurde zum Beispiel die bis dahin gültige Trennung von Kunst und Handwerk aufgehoben. Gemeinsam wollte man die Lebensbedingungen der Menschen mit einfachen Mitteln verbessern. Ein Experimentierfeld für Lehrer und Studenten. Walter Gropius, 1968.
Es lag mir ganz besonders daran, was ich immer nenne, die Autonomie des Lernprozesses zu zeigen. Das heißt, dass der Studierende daran verhindert wird, seinen Meister zu imitieren. Was der Lehrer tun kann, ist stimulieren. Aber das ist alles. Sonst muss er sich selber aufbauen.
Es war die Zeit der Wirtschaftskrise und gleichzeitig eine Zeit der wachsenden Industrialisierung. Bauhäusler entwickelten den Gedanken, mit einfachen Formen Gebrauchsgegenstände kostengünstig in Serie zu produzieren. Das gleiche Prinzip übertrugen sie auf die Architektur. Einfache Bauteile sollten beliebig kombiniert werden, um Häuser billig zu gestalten. Das einzige Musterbauhaus, das in Weimar je gebaut wurde, ist das Haus am Horn. Vom Maler und Bauhausmeister Georg Muche entworfen, wurde es 1923 mit Hilfe sämtlicher Studenten in nur einem Jahr Bauzeit fertiggestellt. Georg Muche erinnerte sich 1979 in einer Sendung des DDR-Fernsehens.
Da brachten die in der Nacht alle Gegenstände, die sie gemacht hatten. Und ich war nun gespannt und neugierig, wie das denn nun aussehen würde. Das hatten ja so viele gemacht. Aber alle aus demselben Impuls, alle wollten neue Formen haben und so stimmte das dann zusammen.
Wie ein Tempelbau mit quadratischem Aufsatz in der Mitte liegt das Haus auf einer Anhöhe, auf den ersten Blick ein gewöhnlicher Bungalow. Auch das Innere wirkt nüchtern. Statt der Fenster in Augenhöhe ragt der Mittelraum über das Dach der umliegenden Räume hinaus und erhält seine Helligkeit durch Oberlichter, was dem Ganzen den Eindruck einer Amtsstube gibt. Seit 1996 stehen sowohl die Weimarer Bauhaus-Universität und das Haus am Horn als auch die Bauhausgebäude in Dessau unter dem Schutz der UNESCO. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Die konservativen Weimarer hatten für die Bauhäusler und ihre neuen Ideen damals nicht viel übrig. 1925 strichen die Stadtväter die finanziellen Zuschüsse und vertrieben das Bauhaus. Viele Ideen, die in Weimar entstanden waren, wurden am neuen Standort in Dessau verwirklicht. Zum Beispiel ein neues Universitätsgebäude nach den Plänen von Walter Gropius. 1932 entschied die deutschnationale Mehrheit im Landtag, die undeutsche Schule in Dessau zu schließen. Während die Bauhaus-Universität in Weimar heute eine Hochschule mit Lehrbetrieb ist, hat man in Dessau eine Stiftung Bauhaus gegründet, die sich mit Forschung und Gestaltung befasst. In Anlehnung an die früheren Ideen soll das Bauhaus in Dessau heute wieder Lebensentwürfe schaffen. Allerdings nicht für eine Welt, die von der Industrialisierung geleitet wird, sondern für eine Welt, in der die Schäden der Industrialisierung behoben werden müssen.
Kleine Bauhauskunde von Gabi Röcher. Die Nazis geißelten es als kommunistisch unterwandert. Architektur und Design dieser Schule verdammten sie als undeutsch. Kritik kam aber auch von anderer Seite. Der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno verspottete Häuser mit Flachdächern als Konservenbüchsen. Und auch sein Philosophenbruder Ernst Bloch vermochte dem Bauhaus nichts abzugewinnen.
Als Inschrift tritt über dem Bauhaus und dem, was damit zusammenhängt, die Devise hervor: Hurra, es fällt uns nicht mehr ein. Wo ein Lebenszuschnitt so verworfen ist wie der spätbürgerliche, kann eine bloße Baureform nur erreichen, nicht mehr verhüllt, sondern dezidiert seelenlos zu sein. Das ist der Effekt. Sobald zwischen Plüsch- und Stahlsessel, zwischen Postämtern in Renaissance und Eierkisten kein Drittes mehr in die Fantasie greift. Der Effekt ist desto erkältender, als er nichts Schlupfwinkliges, sondern nur Lichtkitsch an sich hat. Mag auch, wie unbestreitbar, sein Anfang noch so sauber, nämlich staubsaugerisch gemeint gewesen sein. Adolf Loos zog in Europa, Frank Lloyd Wright in Amerika gegen das epigonale Geschwulst die ersten Negationslinien. Wright allerdings auch mit Stadthass, mit teils anarchistelndem, teils gesundem, mit Aufteilung der mörderischen Überstädte zu Hometowns, zu einer Broadacre City und 10-mal so viel Raum für jeden, als er zu haben gewohnt ist. Corbusier wiederum pries umgekehrt eine hochstädtische Wohnmaschine. Er bezeichnet zusammen mit Gropius und gar geringeren Bildnern neuer Sachlichkeit jenes Stück Ingenieurkunst, das sich so progressiv gibt und das so rasch stagniert, so rasch zum alten Eisen wird. Seit über einer Generation steht darum dieses Stahlmöbel-Betonkuben-Flachdachwesen geschichtslos da, hochmodern und langweilig, scheinbar kühn und echt trivial, voll Hass gegen die Floskel angeblich jedes Ornaments und doch mehr im Schema festgerannt als je eine Stilkopie im schlimmen 19. Jahrhundert.
Da hat er richtig zugeschlagen. Karges Design, Schlichtheit und Effizienz, darin fand Ernst Bloch eben keine Heimat. Auch dieses Fremdeln mit der Moderne gehört zur 100-jährigen Geschichte des Bauhauses. So wie die Auseinandersetzung mit seinen städtebaulichen Konzepten, zum Beispiel in Frankfurt, wo Walter Gropius 1924 ein attraktives Jobangebot ausgeschlagen hatte. Er zog Dessau vor, was Frankfurter Politiker und Architekten keineswegs davon abhielt, aus unserer Stadt am Main ein Zentrum der Avantgarde zu machen, das demnächst in 3 Frankfurter Ausstellungen zum 100-jährigen Jubiläum des Bauhauses umfassend gewürdigt wird. Die erste Schau über das neue Frankfurt eröffnet am 19. Januar und der Bericht von Gudrun Roth-Haug beginnt mit dem Staunen darüber, wie viel Kreativität 1925 im Frankfurter Hochbauamt waltete, anders als heute.
Heute undenkbar, dass im städtischen Hochbauamt einmal avantgardistische Möbel, Küchen und Türklinken entworfen wurden. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig über das Großprojekt Neues Frankfurt, das alle Lebensbereiche umfasste.
Das ist eine Tradition, die einen historisch einzigartigen Moment auch wiedergibt, in dem Stadtpolitik, Architektur und Avantgarde-Bewegung und soziale Bewegungen zusammenströmten in einer Schnelligkeit, Dichte und auch Konsequenz und auch Überzeugungskraft, wie es das seitdem vermutlich nicht wiedergegeben hat. Und das ist etwas, was natürlich spannend ist, weit über Frankfurt hinaus.
Mit Unterstützung von Stadtland und der Kulturstiftung des Bundes soll das neue Frankfurt als Zentrum moderner demokratischer Gestaltung im Bauhausjahr neu gewürdigt werden. Unter Stadtbaurat Ernst May entstanden ab 1925 12.000 bezahlbare Wohnungen, typisiert und teilweise schon aus vorgefertigten Teilen. Siedlungen mit Nutzgärten, Gemeinschaftsräumen und der legendären Frankfurter Küche von Margarete Schütte-Lihotzky, der ersten rationalisierten Kleinküche der Moderne.
Als ich ankam dort, das Erste, was May mir gesagt hat, war, ich möge mich mit den Grundrissen beschäftigen und im Zusammenhang mit Rationalisierung der Hauswirtschaft. Und das war so der erste Anfang der Frankfurter Küche.
Aus der Theorie des Bauhauses wurde im neuen Frankfurt Praxis. Diese Baustelle der Moderne ist ab kommendem März im Deutschen Architekturmuseum zu sehen unter dem Titel Neuer Mensch, neue Architektur. Die Beziehungen zwischen Bauhaus und dem neuen Frankfurt sind auch Thema im Museum Angewandte Kunst. Über 600 Objekte zeigt Direktor Matthias Wagner K. ab Januar unter dem Titel »Die Moderne am Main«. Objekte von der Frankfurter Küche über Mode, Schriften und Möbel bis hin zur Geschichte der damaligen Frankfurter Kunstschule. Geleitet vom Kunsthistoriker Fritz Wiechert, der ein ähnliches Konzept wie das Bauhaus verfolgte.
Wiechert, der so unterschiedliche Klassen einrichtete und keine Unterscheidung, sag mal, in dem Sinne zwischen frei und angewandter Kunst machte. Man konnte Textilgestaltung studieren und.
Fritz Wiechert war im neuen Frankfurt ein ganz wichtiger Akteur. Er brachte damals Frankfurt auch als möglichen Standort ins Spiel, bevor das Bauhaus dann aber von Weimar nach Dessau zog. Und wie ist es um die Utopie aus der Weimarer Zeit heute bestellt? Wie lebt es sich in den vielen Ernst-May-Siedlungen, die damals modernes Wohnen auch für das Existenzminimum boten? Das beantwortet ab Mai das Historische Museum mit der Ausstellung »Wie wohnen die Leute?« Mit dem Konzept Stadtlabor geht das Museum in die Ernst-May-Siedlungen. Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums.
Wir machen das überwiegend mit den Leuten, die in den Siedlungen wohnen. Wir sprechen vor Ort mit ihnen und lassen uns das zeigen und sammeln dort auch Objekte und Geschichten. Aber wir laden auch Menschen ein, sich tatsächlich aktiv an der Ausstellung zu beteiligen.
Wie erleben die Bewohner die Ernst-May-Siedlungen heute? Und wie müsste heute sozial und preiswert gebaut werden? Und so wird der Fokus auf das neue Frankfurt auch in die Gegenwart übertragen. Zum Beispiel werden in einem Neubaugebiet im Nordwesten Frankfurts 120 exemplarische bezahlbare Wohnungen entstehen, prämiert im Architekturwettbewerb Wohnen für alle.
Denn das ist es ja, die Herausforderung im 100. Jahr des Bauhauses in Frankfurt und anderswo. Wie bauen wir neue Stadtteile, die ästhetisch und technisch den Anforderungen des 21. Jahrhunderts genügen? Ich fragte heute Mittag den Leiter des Frankfurter Architekturmuseums, Peter Katschulla-Schmal, was kann man heute von der Frankfurter Avantgarde aus den 20er Jahren lernen?
Ja, damals hatte der Dezernent Ernst May große Machtbefugnisse und baute innerhalb von nur 5 Jahren immerhin 12.000 Wohnungen, Wohnen für alle. Und das war damals in einer großen Wohnungsnot begründet und er entwickelte ein neues Konzept für ein neues Bauen für den neuen Menschen, den sie sich damals vorgenommen hatten. Aber wir könnten daraus lernen, was das Thema des Wohnen für alles sein soll, das bezahlbare Wohnen. Und da gibt es einige Ansätze, die interessant und tauglich sind.
Die gelten also bis heute?
Man könnte einiges von ihnen noch lernen, genau.
Im Bauhaus in Dessau herrschte 1925 ganz viel Euphorie für eine völlig neuartige Lösung von Bauaufgaben. Soweit wir das sehen können, ist diese Euphorie heute Planungsdezernenten, Investoren und auch manchen Architekten gänzlich abhanden gekommen. Was befördert denn den Mangel an Euphorie heute, 100 Jahre nach Gründung des Bauhauses?
Tja, heute sieht es 100 Jahre später nicht mehr so rosig aus, was die Planung angeht. Das hat wohl damit zu tun, dass die planenden Politiker nicht mehr so einen Durchgriff hatten. Man plant von oben, was man für richtig hielt und zog es durch ohne Mitsprache des Bürgers und des Beplanten. Das hat sich geändert. Der Beplante äußert sich heute und ist nicht immer begeistert. Das ist ein großer Unterschied. Und der andere Unterschied ist, dass man damals aus dem Armen kam nach dem Krieg und hatte Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Das ist heute bei uns anders. Wir kommen aus dem Reichen, sind am Höhepunkt unserer Zeit und sehen in der Zukunft nicht mehr so viel Optimistisches.
Wir feiern 100 Jahre Bauhaus, reden wir also auch über seine Fehler und Versäumnisse, die in den 1920er Jahren entwickelten, dünnwandigen Gebäude mit ihren Flachdächern und Glasfassaden, die sind klimafeindlich. So kann man nicht mehr bauen, oder?
Formal wird es immer noch kopiert, in seinem Stile entworfen, wie die frühe Moderne. Aber wir sind natürlich etwas weiter und die Bauten sind komplexer, komplizierter, teurer, aufwendiger geworden. Was vielleicht interessant ist, in der frühen Moderne waren die Größen der Wohnungen, die Art und Weise, dass man reisen und wohnen sollte und möglichst mit einem Koffer, das waren sehr interessante Ansätze. Also das heißt, alles eingebaut, funktional interessant, das ist natürlich bis heute noch durchaus gültig.
Und für Bauen in verdichteten Stadträumen, da wo es gerade in Frankfurt so viele Menschen hinzieht, ist der Bauhaus überhaupt noch ein Vorbild?
Nein, das Bauhaus bestimmt nicht. Es war auch übrigens die Schule eher. Das neue Frankfurt war Baustelle der Moderne. Aber wohin wir uns wenden, ist natürlich an andere Ideen der Verdichtung. Und die sind vielleicht eher in den USA zu finden. Und was wir heute anstreben, ist natürlich eine verstärkte Verdichtung in den Innenstädten, da wo sie alle hinwollen.
Die Ausstellung, die in Ihrem Haus im März über die Frankfurter Avantgarde in den 20er Jahren eröffnet wird, heißt Neuer Mensch, neues Wohnen. Der Mensch im 21. Jahrhundert ist vielleicht nicht neu, aber einer, der digital vernetzt ist und ohne Digitalisierung nicht mehr leben wird und kann. Was wird für ihn neues Wohnen sein?
Das wird sich zeigen, ob wir es schaffen, die Idee des Menschen, der in seiner digitalen, modernen Welt trotzdem noch sozialverträglich und mit anderen zusammenwohnen möchte. Das heißt also, ob das Wohnen in Zukunft Chancen bereithält, den anderen zu treffen und mit dem anderen zusammen Dinge zu machen, also soziale Räume bereitzustellen. Das wäre eigentlich der Wunsch für die Zukunft.
Und da gibt's,
trotz aller Digitalität.
Und da gibt's keine Anleihe mehr beim Bauhaus?
Nein, das hat sich überlebt. Wir sind weiter. Wir haben neue Probleme. Durch unsere Digitalität sollten wir eher schauen, wie wir wieder ins Analoge kommen und wie das beim Wohnen möglich sein sollte.
Soweit der Leiter des Frankfurter Architekturmuseums, Peter Kaczola-Schmal. Und hier ist, wir wollen ja nicht unkritische Bauhausfestspiele im 100. Jahr seiner Geburt feiern, ein letzter Rüffel des Philosophen Ernst Bloch über die Stadtplanungsideen des Bauhauses.
Die Stadtplanung dieser unentwegten Funktionalisten ist privat, abstrakt. Vor lauter être humain werden die wirklichen Menschen in diesen Häusern und Städten zu genormten Termiten oder innerhalb einer Wohnmaschine zu Fremdkörpern, noch allzu organischen. So abgehoben ist das alles von wirklichen Menschen, von Heim, Behagen, Heimat. Das ist das Ergebnis, muss es sein, solange eine Baukunst um den Boden, der nicht stimmt, sich nicht bekümmert. Solange die Reinheit aus Weglassungen und Einfallslosigkeit besteht, die Heiterkeit aus Vogelstrauß-Politik, wo nicht aus Irreführung, und die silberne Sonne, die hier überall blitzen will, eine verchromte Misere ist. Hier überall ist Architektur als Oberfläche, als ewig Funktionelle, wonach sie auch in größter Durchsichtigkeit keinen Inhalt zeigt, kein Ausschlagen und keine ornamentbildende Blüte eines Inhalts. Diese Abstraktheit allerdings verbindet sich ausgezeichnet mit Glas, konnte darin seltsam gebildet werden. Geschliffene Leere in Luft und Licht. Neu kosmisch aus nichts.
Und damit soll es jetzt genug sein. Wir wollen hier das Bauhaus in H2 der Tag ja nicht runterreden. Schauen wir jetzt mal in die sogenannte Frankfurter Küche rein, die gerne als Bauhausküche bezeichnet wird. Sagt Ihnen der Name Margarete Schütte-Lihotzky was? Kleiner Tipp, es war der große Architekt Ernst May, der sie 1926 an den Main lockte, sie die Architektin, und quasi in die Küche schickte. Mehr von Birgit Spielmann.
Jede denkende Frau muss die Rückständigkeit bisheriger Haushaltsführung empfinden und darin schwerste Hemmung eigener Entwicklung und somit auch der Entwicklung der Familie erkennen. Obwohl Margarete Schütte-Lihotzky selbst so gut wie nie gekocht haben soll, machte sie sich Gedanken über den Rationalisierungsbedarf im Haushalt. Bereits in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erkannte sie diesen und wurde Architektin, um die Rückständigkeit zu beheben. Aber nicht nur die Küchensituation, auch das Wohnen an sich und dessen Bedeutung für den Menschen interessierte die junge Wienerin.
Mich hat das ungeheuer fasziniert, dass man auf dem Papier sich etwas ausdenkt, zweidimensional, was dann dreidimensional wirklich Einfluss hat.
Margarete Schütte-Lihotzky verstand Architektur als einzige Kunst, die konkrete Aufgaben erfüllt. Von 1915 bis 1919 studierte sie an der Wiener Kunstgewerbeschule, arbeitete an Entwürfen für den Siedlungsbau und an dem Projekt eines Kulturzentrums mit Museum, Bibliothek und Theater, sozusagen einem Vorgänger des Entertainment Center. Dann, in den 20er Jahren, widmete sich die junge, vom Taylorismus begeisterte Architektin verstärkter Rationalisierung der Hauswirtschaft. 1926 wurde sie durch Ernst May an das Hochbauamt der Stadt Frankfurt berufen. Obwohl sie auch Wohntypen für die Siedlung Braunheim, Wohnungen für berufstätige Frauen, einen Kindergarten für die Siedlung Ginnheim und eine Speisewagenküche für den Mitropa-Zug entwarf, war es die nicht unbedingt schöne, aber äußerst funktionale Frankfurter Küche, mit der sich Margarete Schütte-Lihotzky einen Namen machte.
Ich habe breite Schiebetüren, damit die Frauen oder die Männer, die in der Küche arbeiten, die Kinder im Raum beobachten können und damit der Weg ganz nah ist.
Ihr Anspruch war es, nach den Bedürfnissen der Menschen zu bauen.
Kleine Korrektur, Namen sind nämlich nicht Schall und Rauch. Der Beitrag war von Ulrike Schmidt, nicht von Birgit Spielmann. Sie hören H2 der Tag, 100 Jahre Bauhaus. Und dazu muss auch erzählt werden, welche Frauen damals dabei waren als Architektinnen und Designerinnen. Ulrike Müller, Sie haben ein Buch über die Bauhausfrauen geschrieben. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich freue mich auch, wenn ich mit etwas sonorer Stimme teilnehmen werde, ja.
Hört sich gut an. Für den Geschmack von Walter Gropius, der 1919 seine Akademie eröffnete, die er Bauhaus nannte, waren sehr schnell zu viel Studentinnen dort. Wovor hat er sich denn gefürchtet?
Also die Männer zu dieser Zeit waren es ja überhaupt nicht gewöhnt, so viele Frauen in einer Lehreinrichtung um sich zu haben. Und in den Werkstätten, das war eine der konkreten Befürchtungen, könnten diese Frauen ja den Männern die wertvollen Werkstattplätze wegnehmen. Also in Werkstätten wie Tischlerei, Metallwerkstatt und so weiter. Alle Werkstätten, die den Frauen vorbehalten waren, Wandmalerei etwa, die ja zur Architektur gehört.
Und diese Bauhausstudentinnen, Anfang der 20er Jahre waren es, glaube ich, 50, korrigieren Sie mich, bekamen die nach dem akademischen Abschluss auch keine Leitungsfunktion?
Also nochmal schnell korrigiert, ja. 82 waren zum ersten Semester.
Immerhin.
Ja, mehr als männliche. Das lag natürlich auch an den Kriegsfolgen. Die Frauen hatten immerhin mühsam errungen einige Leitungsfunktionen, sogar am Anfang schon eine Lehrerin namens Gertrud Grono, die einen ganz modernen sinnästhetischen Selbsterfahrungsunterricht aus Musik, Farblehre und Gleichgewichtssinn ersonnen hat und den unterrichtet hat, die aber ganz schlecht bezahlt wurde, obwohl sie als wie eine künstlerische Leiterin eigentlich eingesetzt war. Und die große Weberin Gunther Stölze war nachher als einzige tatsächlich Meisterin. Dann gab es immer sehr viel Stellvertretungsposten, Assistenzposten von Frauen mit wahnsinnig schlechter Bezahlung.
Ein Zitat, ja?
Dazu gehörte zum Beispiel auch Marianne Brandt, die berühmte Metallgestalterin, die in Dessau Stellvertreterin war, ihrer Abteilung.
Ein Zitat von Oskar Schlemmer, dem berühmten Maler und Bühnenbildner aus dem Bauhaus. Wo Wolle ist, ist auch ein Weib und sei es nur zum Zeitvertreib. Sehr aufgeklärt war das nicht.
Nein, also ich meine, da bricht sich dann das konservative Frauenbildbahn, was ja doch noch in den Köpfen herumspukte und was dann auch solche interessanten und eigentlich heute unvorstellbaren Ideen produzierte, wie zum Beispiel bei Johannes Itten, dass Frauen lieber in der Fläche arbeiten sollten, weil sie ja nur zweidimensional denken könnten und die Finger lieber von plastischer Gestaltung oder etwa Architektur lassen sollten.
War denn das auch Konkurrenzneid der großen Künstlerherren, dass sie dachten, halten wir die Frauen mal sowohl in der Ehe wie auch in der Universität als sichtbare Wesen klein und möglichst unsichtbar?
Also die Irritation fand spätestens dann statt, als Frauen so viel Erfolg hatten in der Zusammenarbeit auch mit der Industrie. Also die Weberei hat unglaublich viel Aufträge bekommen, die Metallwerkstatt, die Tischlerei, und mit allen dreien ist nicht gerade sehr kollegial umgegangen worden. Und da gibt es also eine ganz komische Mischung daraus, dass zum Beispiel Gropius es wahnsinnig peinlich war, dass die Weberei, die als Werk, als Handwerk ja so einen schlechten Ruf hatte, ausgerechnet so erfolgreich war. Kunsthandwerk, Igitt und noch von Frauen. Und auf der anderen Seite denke ich schon, Konkurrenz spielt irgendwann eine Rolle, auch bei den großartigen Architekturentwürfen. Und die sind von Frauen ja dann eigentlich gerade nicht am Bauhaus realisiert worden, sondern eher erst später.
Also dieser Anspruch, wir brechen auf zu neuen Welten und schaffen den neuen Menschen, der blieb ein Stückchen stecken.
Also ich sag's mal ein bisschen zugespitzt. Es gibt die Idee des neuen Menschen in einer neuen Gesellschaft, befördert durch die Kunst. Und der Mann, der da antritt, der ist noch nicht so richtig neu. Das ist noch der alte Übermensch von Nietzsche oder der Weltschöpfer, der sich auch die Kathedrale ausdenkt oder der eine Ausbildung gestalten will, wie die alte Handwerkslehre, wo nur Männer den Ton angaben. Also dieser neue Mann, der war noch nicht so richtig geboren. Und interessant ist, dass es ja auch zum Beispiel parallel zum Bauhaus eine reine Frauenschule gab, wie Loheland in der Nähe von Fulda, also ein Frauenprojekt. Die fanden, dass sie eine eigene neue Frau entwerfen müssen mit ihrer Ausbildung zur Gymnastiklehrerin. Und gleichzeitig lernten die Frauen da auch Fotografie. Das ist eine ganz interessante Parallelentwicklung.
Sie führen ja durch Weimar interessierte Leute zu den Spuren des Bauhauses. Was zeigen Sie denen? Auch unter dem Aspekt, Männer und Frauen, die waren nicht gleich damals.
Also natürlich will ich nicht meine ganzen Geheimnisse verraten, sie sollen ja herkommen.
Na eins.
Aber ich sage schon, es gibt Orte, in denen ablesbar ist, wie die Machtverhältnisse waren. Da gibt es zum Beispiel eben die Wandgestaltung im Bauhaus selbst, im historischen Bauhaus selbst. Dazu gibt es schöne Zitate und Geschichten, unter anderem von Lou Scheper zum Beispiel. Und auch Dörte Helm, die es geschafft hatten, sich da hinein zu boxen, obwohl Männer wie Gropius oder der Werkmeister Karl Schlemmer Frauen in diesem Bereich gar nicht dulden wollten. Nur ein Beispiel. Oder das Foto, der Fotoladen, den es heute noch gibt, in dem Lucia Moholy Fotografie lernte, die ja dann am Bauhaus als Fotografin zwar inzwischen sehr wertgeschätzt wurde, aber zum Beispiel nie bezahlt wurde, und eine wahnsinnig hohe Kompetenz erworben hat. Bis heute sind ihre Bilder unübertroffen, dokumentarisch bedeutend, auch künstlerisch, aber nie als gleichrangige Partnerin behandelt wurde dort am Bauhaus. Sie war ja nur die Gattin des Bauhausmeisters Molly Notch.
Und die Besucher, die zu Ihnen kommen, sind das überwiegend Frauen oder können Sie auch Männern was über ihr eigenes Geschlecht beibringen?
Also ich denke, für Männer ist das natürlich gerade interessant, auch wenn solche Gruppierungen kommen wie Lehrerweiterbildung, Malgruppen aus Firmen, die sich einen Ausflug gönnen, aus Clubs, Rentnerinnen, Rentner. Und dann gibt es die armen, so zu bedauernden Ehemänner, die von den Ehefrauen mitgeschleppt werden und die dann doch ganz aufgeweckt sind, oft und interessiert. Das hätten sie nicht gedacht und sich auch gern da mal was zeigen lassen.
Ulrike Müller, besten Dank. Wir kommen zu Ihnen nach Weimar, sobald es möglich ist. Schönen Abend noch. Und jetzt nach New York. Das hatte ich ja zu Beginn dieser Ausgabe des Tags angekündigt. Dorthin emigrierten nach 1933 viele Architekten aus der Bauhausschule. Manche flohen nach Palästina, was Tel Aviv zu einer Bauhausstadt machte. Aber der Gründer, Walter Gropius, der ging in die USA, so wie der Maler und Glaskünstler Josef Albers, rechtzeitig glücklicherweise. Albers war übrigens 1929 Stellvertreter von Mies van der Rohe am Bauhaus und konnte seine Karriere in den Vereinigten Staaten fortsetzen, als Ausbilder später sehr berühmt gewordener amerikanischer Maler, ehe er nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland zurückkehrte. Ein Porträt von Georg Schwarte.
I have not taught painting because it cannot be taught. I have taught seeing.
Nein, der malende Lehrer, der lehrende Maler Josef Albers. Er lehrte nie zu malen, sagt er. Er, der Bauhausmeister, lehrte zu sehen. Und wie jetzt, fast 50 Jahre später, sein Freund Nicholas Fox Weber sagt, er lehrte den Betrachter seiner Bilder auch zu hören.
I think we hear as many things as we see. And I think the more we see, the more we look, the more we listen, the more experience we have.
Nicholas Fox Weber steht hier in der Zwirner Galerie in Chelsea, New York, und um ihn herum hängen sie gerade die letzten Bilder von Josef Albers. Sonic Albers, der klingende Josef Albers. Er und seine Frau Annie, sagt Weber, hätten es geliebt, diesen Klangteppich hier aus Bohrmaschinen und Arbeit.
You're hearing drills in the background and the sound of construction. Joseph and Annie Albers both would have loved that. They loved process. They were very interested in things happening, the sound of transformation.
Der Klang der Veränderung. Er ist zu hören beim Sehen, sagt Weber. Denn Albers wollte mit vielen seiner Werke Musik, Klang bannen. Auf Glas, auf Leinwand, auf Papier. Fuge, der Titel eines Werkes. Ein schimmerndes Rot auf Glas aufgetragen. Weiße, horizontale Rechtecke herausgekratzt aus dem Rot. Schwarze, horizontale Rechtecke aufgetragen. Fuge, der Klang eines Bildes.
With Fugue, I feel that Joseph simply loved the form of a fugue in general.
Bach, für Albers einer vielleicht der wichtigste Komponist im Leben, eines Mannes, der malte, der mit Form, Klang, Rhythmus und Tempo, Höhen und Tiefen mit Farben schuf. Albers, der Mann der Form, der auch Plattencover gestaltete, Musik in Form umsetzte. Provocative Percussion, ein Album, wilde Kreise, schwarze und blaue, große und kleine.
He simply loved the idea. He just loved the idea of using abstract form to create rhythm.
Josef Albers, der Bauhauskünstler, der in die USA emigrierte, dort lehrte, malte und 88-jährig 1976 in Connecticut starb.
100 Jahre Bauhaus. Unsere Tour d'Horizon ist fast zu Ende. Und sie führt zum Ursprung zurück nach Weimar, wo 1919 alles begann. Dort steht das Haus am Horn, das allererste des Bauhauses, die Wiege der Moderne. Heute gehört es zum Weltkulturerbe. Gropius ließ es errichten. Aber richtig durchleuchtet hat es der Leiter der Abteilung Bauphysik und Materialprüfung an der Bauhaus-Universität, Alexander Freiburg, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Herr Freiburg, Sie haben sich mit einer Thermografiekamera durchs Haus am Horn bewegt. Was haben Sie entdeckt?
Wir haben uns eigentlich eher um das Haus herum bewegt und dabei festgestellt, dass die Platten des Hauses, also die Wandkonstruktion, schon sehr großflächig ist. Und da wurde natürlich unsere Neugier geweckt und wir mussten mal hinter die Fassade schauen und schauen, woraus die Fassade denn besteht.
Und woraus besteht sie und was ist zwischen den Decken? Was haben Sie als Materialforscher herausgefunden?
Also, wir haben ein bisschen recherchiert in den Archiven und hatten da auch Hilfe durch den Bauhaus-Freundeskreis in Weimar und haben also herausgefunden, dass die Wandkonstruktion eine für damalige Verhältnisse wirklich revolutionäre Konstruktion war, und zwar eine zweischalige Konstruktion. Es gab eine Kerndämmung aus Torf, dem sogenannten Torfoleum. Das war also kernimprägniert und wasserabweisend und somit bauschadensfrei. Und um diese Kerndämmung gab es zwei, man würde heutzutage Leichtbetonplatten sagen. Die waren 8 bzw. 10 cm stark und hießen Yoku-Einheitsplatten. Und damit hat man halt versucht, modular quasi den Mauerwerksbau zu rationalisieren.
Das war sehr gut durchdacht, dieses Haus am Horn. Keine Stufen, keine Schwellen, keine Stolperkanten. Es zog zwar unter den Türen durch, aber das dortige Flur- und Küchenmobiliar steht heute noch Pate für Einbauschränke. Was bringen Sie denn Ihren Studenten anhand des ersten Bauhauses bei? Können Sie das in einen Satz fassen?
Also aus unserer Sicht, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Ziegeln. Mhm. Es ist eine revolutionäre Art und Weise, für damalige Verhältnisse das Mauerwerk zu errichten. Das ist für uns als diejenigen, die sich mit bauphysikalischen Dingen beschäftigen, natürlich das Wesentliche.
Und wer immer in Ihre Stadt kommt, der lernt auch, Weimar ist nicht nur die deutsche Klassik in der Literatur, Schiller, Goethe, sondern auch klassische Baumoderne. Gibt es für Sie im 100. Jubiläumsjahr des Bauhauses überhaupt noch etwas zu entdecken oder ist über das Bauhaus schon ausgeforscht und alles auserzählt?
Na, ich denke nicht. Also gerade mit dieser Untersuchung, die wir vor 2 Jahren angefangen haben, wenn man sich mal intensiver mit der Historie beschäftigt, es ist schon faszinierend, wie weit die Herrschaften damals schon Wandkonstruktionen ausprobiert haben. Also sie waren eigentlich der damaligen Zeit weit voraus. Und wir sind heutzutage mit Ziegelprodukten erst seit 20, 30 Jahren dort, wo eigentlich damals das Bauhaus schon war. Und das ist für mich schon sehr faszinierend. Und da gibt es sicherlich noch viele Facetten, die man sich noch erarbeiten könnte.
Würden Sie gerne in einem Bauhaus wohnen? Sind Sie ein Fan des rechten Winkels, des Flachdaches und der rationalen, schlichten Form?
Sie werden lachen, aber es gibt in Weimar 2 größere Baugebiete, die in dem bauhausähnlichen Stil gebaut wurden. Und in einem davon wohne ich seit 2 Jahren.
Gekauft oder zur Miete? Also weil sie es innerlich wollen?
Gemeinschaftlich gebaut mit 200 Familien. Natürlich dem Sinn des Bauhauses entsprechend in Gemeinschaft. Und wir sind sehr glücklich. Natürlich gibt es rein dachformtechnisch auch andere Dinge, die sich positiv gestalten. Also mit Dachüberstand etc. pp. Aber ich muss sagen, wir sind sehr glücklich dort.
Das Haus am Horn in Weimar, die Wiege der Moderne. Alexander Freiburg durchleuchtet es als Materialforscher. Besten Dank. Und das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Tschüss.